Hallo und herzlich willkommen zur 9. Ausgabe von Black FM, unserem Podcast, das aktuelle Themen zum Verein SK Sturm Graz beleuchtet, hinterfragt, analysiert und diskutiert. Wir sind heute in der glücklichen Lage, zum ersten Mal in der Geschichte von Black FM einen aktuellen Kaderspieler in unserem Studio zu haben. Wir freuen uns sehr, Christian Schulz in unserer Mitte begrüßen zu dürfen. Und für all diejenigen, die mit der Vita von Christian Schulz noch nicht so vertraut sind, hier eine kurze Zusammenfassung seiner bisherigen Laufbahn. Als 12-Jähriger kam er vom TSV Bassum zu Werder Bremen, arbeitete sich dort über die Amateure in die Kampfmannschaft und wurde 2004 Deutscher Meister und Pokalsieger. 2007 dann der Wechsel zu Hannover 96. Er bestritt 254 Spiele für die Hannoveraner, konnte 19 Treffer beisteuern. Er brachte es außerdem zu 4 Einberufungen in die deutsche Nationalmannschaft. Ab der Saison 2015-16 war er Kapitän von Hannover. Nach dem Abstieg wurde sein Vertrag allerdings unter sehr unschönen Bedingungen nicht mehr verlängert. Eine Tatsache, die ihn kurze Zeit später zum SK Sturm und in weiterer Folge hier ins Black FM Studio führen sollte. Wir freuen uns sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen, Christian.
Ja, schönen guten Abend. Danke für die tolle Zusammenfassung. Da waren ja viele Stationen dabei, die mir schon wieder so ein bisschen rausgefallen sind, aber danke nochmal für die Zusammenfassung.
Und mit einer weiteren neuen Stimme wollen wir euch vertraut machen, nämlich mit der von Moritz Lösch, seines Zeichens Redakteur beim Online-Medium Sturmnetz, das im Frühjahr 2015 gegründet wurde und seither dem Ziel nachgeht, detaillierte, gewissenhaft recherchierte und kritische Berichterstattung über Sturm Graz zu liefern. Moritz ist mitverantwortlich für die Live-Ticker und schreibt in seiner Kolumne Strafraum Geflüster über die taktischen Finessen des Fußballs. Herzlich willkommen, Moritz.
Hallo, danke für die Einladung.
Unser Black FM Taktikexperte Frank Wonisch ist heute leider nicht verfügbar. Umso mehr Energie bringt unser Fußballblocker, Systemkritiker, 12-Meter-Kolumnist auf LOL 1, Jürgen Bucher mit. Hallo Jürgen.
Hallo, und ich möchte sagen, dass ich den Frank sehr vermisse.
Ja, ich auch, aber der Moritz ist dafür da.
Ja, das ist eh schön.
Ja, ich gebe mein Bestes.
Und durch die Präsenz von Christian Schulz im Studio können wir heute auch mal den etwas anderen Blickwinkel zu diversen Aspekten auf und abseits des Platzes kennenlernen und etwas weg von der theoretischen Sichtweise kommen. Wir haben im wahrsten Sinne des Wortes einen Experten der Feldstudie bei uns und werden in gewohnt aufdringlicher Manier versuchen, einiges aus ihm herauskitzeln. Christian, du bist jetzt seit Anfang Juli in Graz, bist ohne Pflichtspieleinsatz zum Kapitän ernannt worden, hast dein erstes Tor in der österreichischen Bundesliga erzielt und sitzt jetzt hier als doch etwas überraschender Tabellenführer nach 6 Runden im Studio. Man kann auch aus ganz persönlicher Sicht schon sagen, dass es ein sehr gelungener Start für dich in Schwarz-Weiß war, oder?
Ja, das kann man so sagen. Also klar, man hofft natürlich, dass es gut beginnt. Der Start ist immer wichtig, gerade beim neuen Verein in der neuen Stadt. Deswegen bin ich eigentlich sehr zufrieden. Hab ja auch davor 2 Monate lang leider nicht mehr richtig Fußball gespielt. Die Pause in Deutschland ist immer ein bisschen länger, die Sommerpause, als hier in Österreich. Habe mich natürlich ein bisschen fit gehalten, aber die Läufe, die man dann im privaten Rahmen machen, die haben schon mit dem eigentlichen Fußball, wo immer wieder Intervalle sind, wo es hoch und runter geht, leider nicht ganz so viel damit zu tun. Deswegen habe ich ein bisschen gebraucht, um auch wieder eine Fitness zu bekommen, aber bisher sieht es sehr gut aus und bin auf einem sehr guten Weg und freue mich natürlich über den guten Start.
Wir gehen auf die einzelnen Aspekte des neuen Kaders noch ein, aber insgesamt war das schon ein Saisonstart, mit dem man nicht so rechnen konnte, auch nachdem ja sehr viel umgekrempelt wurde, oder Jürgen?
Ja, man merkt es auch an der Euphorie, die es jetzt gibt im Stadion wieder. Das ist 100-1 im Vergleich zu den letzten Jahren. Also es ist einfach lustig, wieder ins Stadion in Liebenau zu gehen, weil der Spirit ist einfach spürbar. Es ist eine andere Energie da. Das ist natürlich auch durch die neuen Leute bedingt. Die Kaderzusammenstellung war offenbar wirklich ein Glückstreffer oder vielleicht nicht Glück, aber zumindest gute Arbeit, so wie man das momentan bis jetzt sagen kann. Also der Kader macht echt Spaß zum Ansehen momentan. Also ich beschwere mich im Moment eher nicht.
Wirklich?
Na, momentan kann ich mich schwer beschweren, oder? Wir sind Erster.
Ganz selten, wir schreiben uns das auf. Moritz?
Ja, dazu kommt natürlich noch, dass man gleich so einen glücklichen Start oder glücklich unter Anführungszeichen so einen tollen Start am Anfang der Saison mit dem Sieg gegen Red Bull noch hinlegen hat können. So ein Sieg beflügelt natürlich ungemein gleich am Anfang und davon kann man natürlich auch als Spieler, Christian, sicher zehren, vor allem wenn man dann so einen Angstgegner unter Anführungszeichen gleich am Anfang besiegt hat?
Ja, natürlich, der Start in der Saison ist immer unheimlich wichtig. Ich kann ja leider nur bedingt was zu den Umständen der letzten Jahre sagen, weil ich da selber noch nicht involviert war, nicht so viel mitbekommen habe. Klar, jetzt im Nachhinein hört man das schon mal, ein paar Stimmen kommen dann schon mal auf, dass es letztes Jahr halt gerade so am Ende nicht mehr so harmonisch war, auch mit den Fans nicht mehr so harmonisch war. Deswegen freut es mich jetzt umso mehr, dass wir eigentlich ein sehr, sehr gutes Bild abgeben, dass die Fans hinter der Mannschaft stehen, dass der Funke immer überspringt vom Spielfeld aus Publikum, genau andersrum natürlich auch. Und da macht es natürlich für jeden auch mehr Spaß, Fußball zu spielen, ganz klar.
Eigentlich war es ja dein Plan, in Hannover deine Karriere, glaube ich, ausklingen zu lassen. Dein Vertrag wurde aber zur Überraschung aller, eigentlich kann man sagen, nicht verlängert. In einem Interview meintest du, dass 9 Jahre in 3 Minuten beendet wurden. Wie kam es nach diesem sicherlich sehr schmerzhaften Erlebnis zur Kontaktaufnahme mit Sturm? Und wie sehr hat dich das Interesse überrascht?
Ja, erstmal muss ich sagen, klar, man wünscht sich's ein bisschen anders. Klar, beim Abstieg sind immer Sachen, die dann natürlich auch für die kommenden Jahre dann auch geändert werden müssen. Personell natürlich auch ein bisschen was. Ich habe mich einmal dazu geäußert, dass ich es ein bisschen unglücklich fand, dass 9 Jahre wirklich in einem Gespräch dann eben so zu beenden und dann kurz vor dem Urlaub auch noch zu beenden, so dass ich gar keine Möglichkeit hatte, mich eigentlich richtig zu verabschieden aus meinem Umfeld, von dem Publikum, mit dem ich 9 Jahre lang wirklich vieles erlebt habe. Das hätte ich mir ein bisschen anders vorgestellt, aber okay, im Fußball ist es leider manchmal so, dass man sich das nicht alles so aussuchen kann. Ja, zur Kontaktaufnahme muss man das sagen. Ich habe erstmal nach dem Schock natürlich schon ein bisschen gebraucht. Da habe ich meinem Berater auch gleich gesagt, dass ich erstmal die nächsten 4-5 Wochen eigentlich gar nichts hören möchte und mir in Ruhe Gedanken machen möchte, wohin es mich verschlagen könnte, was ich mir noch vorstellen könnte. Und ja, dann gab es die eine oder andere Möglichkeit, was mich am Anfang noch nicht so überzeugt hat. Und ja, mit Sturm war gleich ein Verein dabei, wo ich die Stadt auch kannte durch eine viele Anzahl von Trainingslagern, die wir hier in der Nähe gemacht haben. Deswegen war da schon so ein persönlicher Kontakt schon da. Und ja, es hat eigentlich von Anfang an eigentlich sehr, sehr gut gefruchtet, hat sich alles sehr, sehr gut angehört. Die Verantwortlichen haben sich wirklich sehr, sehr stark bemüht. Das hat mir auch schon sehr imponiert. Der Trainer wollte mich unbedingt. Der Manager hat fast täglich angerufen und gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte. Und dann haben wir uns mal einen Tag auch Zeit genommen, sind hier runtergekommen nach Graz, haben uns das alles persönlich nochmal angeguckt. Die Trainingsbedingungen, die Stadt, die Mannschaft, das Stadion und ja, dann sind wir nochmal zurückgeflogen, haben uns nochmal ein paar Tage das Ganze durch den Kopf gehen lassen und dann stand eigentlich für uns fest, dass wir als Familie den Schritt auch mal machen wollen, mal ins Ausland zu gehen.
Nach dem Wechsel von Kapitän Michael Madl nach England zum Anfang des Jahres und nachdem Michael Esser bei Bundesligist Darmstadt anheuerte, war die Position des Kapitäns wieder vakant. War es für euch jetzt überraschend, dass man A, diesen eher unerwarteten Transfer getätigt hat, und B, Christian Schulz so schnell zum Kapitän gemacht hat?
Ich weiß nicht, ob der Transfer so unerwartet war. Wenn man Franco Foda kennt, weiß er, dass er auf ein gewisses Maß Routine gern hat in der Mannschaft.
Also ja, aber über 30-Jährige sind eigentlich die letzten Jahre nie gekommen.
Das stimmt, aber trotzdem hat er diesen Faible für etablierte Spieler, die er sofort bringen und sofort einsetzen kann. Das gab's und das hat er immer gehabt. Also der Transfer an sich, die Personalie war überraschend, aber der Transfer an sich war nicht so überraschend nach dem Abgang in der Innenverteidigung letzte Saison. Und da Avlonitis nicht verlängert wurde, die Position war vakant, also dass jemand kommt, war klar. Und die Kapitänsgeschichte, naja, das wird sich irgendjemand überlegt haben und das wird schon Sinn machen, weil es kommt ja sonst nicht wirklich jemand in Frage, oder? Weil denn Christian Gratze, naja, ne?
Okay, Moritz?
Ja, und ich wüsste auch nicht, wen man die Binde sonst noch umbinden sollte, vielleicht am Stankovic oder einem Kienast, aber die sind halt auch beide irgendwie jetzt nicht so in der Kaderposition, dass sie dann noch regelmäßig zu Einsätzen kommen würden. Deswegen mit Christian Schulz, wenn man so einen Mann dann noch bekommen kann, spricht doch nichts dagegen, den auch gleich die Kapitänsbinde umzubinden.
Okay, ja, da kann ich auch noch mal was dazu sagen, weil für mich kam es dann natürlich auch ein bisschen überraschend. Ich war eine Woche erst in Graz, kannte eigentlich noch nicht so relativ viel jetzt auch von dem Team auch drumherum mit der Geschäftsstelle. Und da kam halt die Anfrage vom Trainer, ob ich mir das vorstellen könnte. Wo ich dann sage, oh, nach einer Woche hier schon sein und dann gleich das Amt auszufüllen. Wollen wir erstmal abwarten, vielleicht nochmal eine Woche Zeit vergehen lassen, um zu sehen, ob das auch so funktioniert. Und dann haben wir uns nach einer Woche dann nochmal hingesetzt und dann hat der Trainer das so bestimmt. Und ja, freut mich natürlich, ist für mich auch wieder eine große Ehre, nachdem ich Kapitän in Hannover war, jetzt meine Erfahrungen auch hier in Graz mit einzubringen. Und mache das natürlich gerne, klar.
Wenn wir jetzt mal Vergleiche anstellen wollen, Hannover 96 hatte in der vergangenen Saison einen Zuschauerschnitt von 41.000, bei Sturm waren es knapp 8.500. Heuer ist man knapp an der 10.000er-Marke dran. Hannover hat 336.000 Facebook-Fans, Sturm 105.000. Das Budget der Hannoveraner ist jetzt als Zweitligaverein, liegt bei knapp 35 Millionen. Sturm wird so um die knapp unter 12 Millionen gerechnet. Man findet allein im Medien- und Kommunikations- und Marketing- und Vertriebsbereich zig Mitarbeiter bei Hannover, im Gegensatz zu Sturm. Da kann man jetzt trotz der ehrenwerten und beachtlichen, auch internationalen Vergangenheit von Sturm schon von zwei verschiedenen Welten sprechen. Jetzt hast du in Mattersburg dein Debüt gegeben, vor 3.300 Zuschauern gespielt. In Graz waren es zwischen 8.000 und 11.000. Ich muss das Ganze jetzt auflisten, es tut mir leid. Gegen Rapid kann man zum ersten Mal in vielen Jahren, glaube ich, mit einem vollen Haus rechnen oder hoffen zumindest. Siehst du die ganze Sache jetzt als einen massiven persönlichen Abstieg an oder und beziehungsweise hat es Leute in deinem Umfeld gegeben, die gesagt haben, naja, vielleicht eher überleg dir das mit Österreich nochmal oder kannst du jetzt guten Gewissens sagen, dass das eine komplett neue Herausforderung für dich ist, die du jetzt komplett neu sehen kannst und anders beurteilen und bewerten kannst?
Ja, also ich glaube, den Fehler, die deutsche Liga mit der österreichischen Liga zu vergleichen, ich glaube, das wäre ein bisschen fatal. Klar, es ist in Deutschland alles ein Tick größer. Jetzt, du hast ja die Zuschauerzahl angesprochen. Das sollte man eigentlich nicht tun. Für mich ist es einfach eine neue Herausforderung, eine neue Erfahrung. Nachdem ich dann auch 15 Jahre in der Bundesliga aktiv war, die Stadien waren mir schon alle bekannt. Das ist dann irgendwann so, du bist dann das 13. Jahr da, du bist das 14. Jahr da. Das sind alles klasse Stadien, alles super Atmosphäre. Aber ja, wenn es sich immer wieder wiederholt, ist es dann, verliert es auch ein bisschen den Reiz. Deswegen war es auch mein persönlicher Wunsch, wirklich nochmal was anderes kennenzulernen und andere Stadien kennenzulernen und auch mal ins Ausland zu gehen. Ja, also klar kann man jetzt sagen, ist ja immer noch deutschsprachig, aber gerade wenn man auch Familie hat, dann möchte man nicht ganz so weit weggehen und den Einstieg dann eigentlich auch relativ einfach haben, weil ich glaube schon, dass ich auch ein Spieler bin, der das auch braucht, dass in der Mannschaft immer wieder kommunizieren kann, mit seinen Mitspielern immer auch Situationen besprechen kann. Wenn ich jetzt irgendwo hingegangen wäre, wo ich die Sprache nicht hätte sprechen können, dann wäre es für mich um einiges schwieriger geworden.
Und, China zum Beispiel.
Wo?
China zum Beispiel.
China zum Beispiel, ja.
Ist jetzt im Trend. Ja. Aber kann ein derartiger Schritt in eine kleinere Liga, vor allem nach einer so erfolgreichen Karriere, nicht auch vielleicht eine Art Befreiung sein in einer gewissen Weise?
Die Frage, die ich immer stelle, ob man das vielleicht auch so sehen kann, dass man auf diesem höchsten Niveau in der möglicherweise besten oder zweit-, drittbesten, keine Ahnung, aber in einer der großen vier Ligen der europäischen Fußballwelt gespielt hat, vielleicht kann man sich ein bisschen erden durch das, wie man in Österreich Fußball spielt, wenn man sieht halt irgendwie Stadien wie Mattersburg, wie du angesprochen hast, oder auch noch schlimmere. Und ich habe die Frage so gestellt, wenn jemand so kommt mit dieser Karriere, mit diesem Umfeld, vielleicht sieht er das irgendwie so, dass man sich erdet zurück aufs Wesentliche. Da geht's um Fußball, da riecht's nach Bratwürstel, da hört man jeden Ruf von der Seitenlinie. Ja. Vielleicht ist das auch irgendwie ganz spannend. So stelle ich mir das halt vor.
Ja,
so
ja, back to the roots irgendwie. Der Gedanke war auch wirklich da. Weil man muss wirklich sagen, dass in Deutschland sehr, ja, es ist alles sehr, sehr groß aufgezogen. Ne? Und der Fußball da ist, wie du es gesagt hast, der deutsche Fußball zu den vier Top-Ligen. Und das ist alles riesig. Es ist hier in Österreich ist es wirklich noch so ein bisschen back to the roots. Es ist so der klassische Fußball, wie nicht diesen großen Kommerz drumherum. Und ja, irgendwie ist das wirklich schön, so ein bisschen dann geerdet zum Spätherbst meiner Karriere ein bisschen runterzukommen. Und macht mir unheimlich viel Spaß hier.
In der Qualifikation zur Champions League sind ja die Salzburger zum 9. Mal vor der Gruppenphase gescheitert. 3 österreichische Vereine spielen nun in der Europa League Gruppenphase. Jetzt plant die UEFA, wie ihr zum Beispiel auf Sturmnetz geschrieben habt, eine geschlossene Gesellschaft, in der die großen Fußballnationen mit 4 Fixplätzen ausgestattet werden und auch die finanzielle Verteilung zum Ungunsten der kleineren Verbände ausfallen soll. Für die Meister der Nationen außerhalb der Top 10, also derzeit wäre das zum Beispiel die Türkei, Schweiz, Niederlande, heißt es zukünftig zittern, was einen Fixplatz für die jeweiligen Landesmeister anbelangt. Nebenbei sollen auch die Beginnzeiten der Spiele novelliert werden, um mehr TV-Einnahmen zu lukrieren. Als Druckmittel wurde seitens mancher Vereine wie Bayern München eine Superliga in den Raum gestellt. Also Geld regiert jetzt mehr denn je, die Reichen werden immer reicher. Gestern zum Beispiel gehört, 1,4 Milliarden hat die englische Liga ausgegeben für Transfers. Wie seht ihr diese Entwicklung generell vielleicht, Moritz?
Also ich glaube, dass es in Zukunft ein bisschen schwierig wird, diese Superliga zu vermarkten, auch weil irgendwann einmal nimmt halt auch beim gewöhnlichen Fußballfan, der sich jetzt da vielleicht ein bisschen mehr damit beschäftigt, das Interesse ab, wenn man ständig Barca gegen Bayern oder City gegen PSG sieht. Das spült sich dann halt auch irgendwann einmal ein bisschen ab, beziehungsweise glaube ich, dass die UEFA da jetzt da indirekt auch für die Fußballromantiker auch wieder ein bisschen die Europa League interessant gemacht hat, weil dort gibt's dann halt wieder schöne Fußballpaarungen und schöne Reisen auch für die Auswärtsfans, die man vielleicht auch noch nicht kennt, aber dass diese Kluft zwischen Arm und Reich auch zwischen den Vereinen auseinandergeht, ich glaube, da könnte auch die UEFA nicht wirklich was damit, also was dagegen steuern, weil auch die Vereine an sich halt, je größer du bist, desto risikoarmer kannst du vielleicht auch wirtschaften und wenn du dann auch die Möglichkeiten hast, so wie Bayern München, die ihr eigenes Stadion haben, dann wird bei denen auch der Geldhahn auch nie zugehen und deswegen glaube ich, dass das auf der einen Seite natürlich schlimm ist für alle Fußballromantiker, auf der anderen Seite aber natürlich auch eine Chance sein kann und ich glaube auch, dass die UEFA sich da vielleicht über die Maßen sich ins eigene Fleisch geschnitten hat.
Da kann man nur die Europameisterschaft ergänzen mit mittlerweile mehr Teilnehmern, wo die Übersättigung einfach irgendwann sichtbar wird nach einer gewissen Zeit, weil so viel eingeschlafen bin ich noch nie bei einer Europameisterschaft wie dieses Mal. Es ist einfach irgendwann zu viel Fußball und ein gutes Beispiel war das Abschiedsspiel vom Schweinsteiger gestern, wo das Stadion nicht ausverkauft ist. Einer der allergrößten der letzten Jahre im deutschen Fußball tritt zurück und es geht niemand hin. Also irgendein Grund muss das haben, dass da irgendwie das Interesse oder auch die Übersättigung da ist und irgendwie ist das so eine Richtung amerikanische Profiligen in Football und Eishockey und Baseball und so weiter, wo einfach ein unglaublicher Grunddurchgang mit unglaublich vielen Spielen abgewickelt wird, der Geld bringt, aber wo die richtige Atmosphäre und das Richtige, wo es um die Wurst geht, ist eigentlich nur mehr Playoffs. Das andere ist irgendwie Massenware, die kommerzialisiert ist.
Wo es dann auch keinen Auf- und Abstieg mehr gibt, eigentlich, wie im amerikanischen Profisport.
Außerdem. Ja. Genau. Und mit Fixplätzen für gewisse Ligen ist ja schon ein Schritt in diese Richtung. Du brauchst nichts leisten, du kannst einfach dabei sein, nur weil du dort lokalisiert bist, wo du bist.
Und Geld hast.
Aber die Frage, die mich interessiert, würdest du dich als Fußballromantiker bezeichnen oder kannst du mit diesem Konzert der Großen auch was anfangen?
Ich glaube, wir kommen nicht drum herum. Die Leute möchten guten Fußball sehen. Na, und klar würde es mich freuen, wenn viele Traditionsvereine, die eine lange Geschichte haben, da ein bisschen mehr unterstützt werden. Aber ja, man muss leider mit der heutigen Zeit gehen. Es kommen irgendwelche Investoren aus China, die sich mit zig Millionen irgendwo einkaufen, wo die Mannschaften auf die Beine stellen. Wo dann auch die besten Spieler dann hingehen und dann steht der Verein vor einer großen Zukunft. Ich sehe es noch nicht so, dass die Blase jetzt so groß ist, dass sie demnächst platzen würde. Also da, wenn ich das Interesse jetzt nur alleine in Deutschland sehe, wie viele da in die Stadien rennen, wie viele auch sich Woche für Woche die Bundesliga angucken, die Champions League angucken. Fußball ist absolut Sportart Nummer 1 in Europa und das wird auch in den nächsten Jahren so bleiben. Und ja, Die UEFA versucht natürlich da jeden Cent dann auch so ein bisschen rauszuholen, jetzt mit den verschiedenen Anstoßzeiten. Das ist leider so in dem heutigen Geschäft. Ich hoffe natürlich, dass es dann auch mit dem Fußball weiterhin so intensiv und so interessant bleibt, aber wir sollten das Rad nicht überdrehen, das sehe ich genauso.
Du sagst selbst leider, während du das sagst. Also in Wirklichkeit die romantisierte Vorstellung oder die eigentliche ursprüngliche Vorstellung, wie zum Beispiel ein Europacup stattfinden soll, wäre aus deiner Sicht auch eine andere, oder? Weil der Meistercup, als ihr Kind war von der ersten Runde an K.O. und Bayern München ist rausgeflogen, wenn sie Pech hatten.
Ja, eigentlich schon, dass es dann gleich von Anfang an in die K.O.-Phase geht, aber ja, also normalerweise sage ich auch, Champions League, da müssten eigentlich nur die Meister drin spielen. Jetzt, es wird immer mehr aufgeblasen, das ganze System aus den Top-Ligen, die Top 4, dass die schon Fixplätze haben. Finde ich eigentlich auch nicht optimal, obwohl man auch sagen muss, dass in diesen Ligen natürlich auch ein starker Fußball gespielt wird und die Leute sich auch für diese Mannschaften interessieren. Das muss man auch sagen.
Vor allem außerhalb Europas.
Moritz. Ich möchte noch ganz kurz was einwerfen. Vor allem mir kommt vor allem auch vor, dass das ganze Geld, was auch jetzt da in den am internationalen Fußball-WM drin ist, kommt mir vor, als ob das fast hemmen wird, weil sich niemand irgendwie diesen Luxus leisten möchte, da frühzeitig rauszufallen. Und die Champions League ist in den letzten Jahren für mich auch irgendwie immer langweiliger geworden, weil die Teams dann halt irgendwie versuchen, dann noch ein 1-0 über die Zeit rüber zu retten, weil sie halt unbedingt weiterkommen wollen. Und dieses ganze Spektakel rundherum, dieses Fußballspielen, was jetzt zum Beispiel auch wieder bei Sturm halt ist, die Spieler spielen halt einen geilen Fußball am Offensiv und da ist nicht mehr dieses, also wie in der Champions League, dieses absolut ergebnisorientierte. Und das geht halt irgendwie auch dann dieser ganze Reiz daran verloren.
Es hat auch andere Auswüchse, also zum Beispiel, dass sich in England viele Fans die Karten für Spiele gar nicht mehr leisten können oder ein Saisonticket gar nicht mehr leisten können, weil es einfach diese Geldspange immer weiter nach rauf wandert. In Österreich ist ja das wiederholte Scheitern von Red Bull Salzburg in der Champions League Qualifikation teilweise mit sehr großer Schadenfreude aufgenommen worden. Und generell ist das Thema Kommerz im Fußball intensiver besprochen worden. Auf der einen Seite muss man ja für jedes österreichische Erfolgserlebnis im Fußball eigentlich dankbar sein. Auf der anderen Seite hat dieses Projekt Red Bull Goes Football, der hat viele Minuspunkte gesammelt in den letzten Jahren, seit der Annektierung von Austria Salzburg, dass ein Mitfiebern ja eigentlich gar nicht mehr wirklich begründbar ist. Andererseits werden derzeit auch von sogenannten, wie wir schon besprochen haben, Traditionsvereinen, derart abartige Summen für Spieler ausgegeben, Kartenpreise veranschlagt, die jenseits von Gut und Böse sind. Du hast jetzt bei zwei großen Traditionsvereinen in Deutschland gespielt, spielst bei einem der größten Traditionsvereine Österreichs, aber auch der hat den Hauptsponsor im Vereinsnamen. Wie siehst du die Sache mit Tradition versus Kommerz, also jetzt zum Beispiel konkret auf das Beispiel Red Bull Salzburg bezogen. Ist das jetzt für dich auch so ein Riesenproblem oder ist das so ein Thema?
Nein, nicht so ein Thema wie beim klassischen Fan. Ganz klar, weil ich da auch so ein bisschen jetzt reingewachsen bin und ich verschließe nicht meine Augen vor dem, was wirklich in der Welt passiert. Und ich kann schon verstehen, dass die Fußballromantiker natürlich damit immer oder dass sie damit ein Problem haben. Es ist einfach unfair eigentlich den Traditionsmannschaften, die über Jahre hinweg eigentlich kontinuierlich Arbeit abgeliefert haben. Dann kommt ein Verein, wo halt ein Investor dahinter steckt und die ganzen Sachen dann innerhalb von 1-2 Jahren eben so mal eben aus seiner Kasse finanzieren kann, wo andere Vereine 30-40 Jahre gearbeitet haben. Das kann ich schon nachvollziehen, dass es ein bisschen unfair ist, aber es ist leider, finde ich wirklich leider, dass es in der heutigen Zeit so machbar ist.
Also du hättest jetzt kein massives Problem, jetzt wenn du ein Angebot von Salzburg oder von Leipzig bekommen hättest, da auch hinzuwechseln?
Nein. Ich bin ja Fußballer und für mich müssen die Rahmenbedingungen müssen passen. Na, und Tradition ist sicherlich was Schönes, wo du das auch merkst im Umfeld eines Clubs, dass es mehr gewachsen ist, eine schönere Fanbase dann dahinter steckt. Aber der andere Teil gehört zum modernen Fußball genauso dazu.
Ja, das mag schon so sein, aber ich habe eine andere Rolle und eine andere Perspektive und deswegen kann ich tunlichst dieses Projekt Red Bull Zeit meines Lebens ablehnen und hoffe, dass es wieder verschwindet. Ich habe auch nicht die Notwendigkeit zu überlegen, ob ich dorthin wechsle, weil mich nimmt niemand.
Du bist aber gut Fußball.
Ja, das stimmt, aber nicht gut genug. Aber der Punkt ist der große Unterschied ist, es gibt ja auch Traditionsvereine mit Rieseninvestor dahinter, like Manchester City oder irgend sowas. Das ist natürlich auch, im Prinzip könnte man sagen, das ist das Gleiche. In Wirklichkeit ist es aber trotzdem so, dass Red Bull nochmal eine andere Qualität hat, weil Red Bull ist ein Marketinginstrument für einen Konzern, der eigentlich was anderes verkaufen will. Der Konzern will Dosen verkaufen, die schier schmecken und hat Fußball als ein Marketingvehikel dafür genutzt. Und das ist der große qualitative Unterschied und das ist das, was, glaube ich, die große Ablehnung erzeugt, die Red Bull erfährt von Fans von Mannschaften wie Sturm, Rapid oder in Deutschland andere Vereine, die nicht das sind.
Martin Hinteregger, der zum Ende der Transferzeit von Red Bull Salzburg zu Augsburg gewechselt ist, meinte zuletzt im Interview, die Art und Weise, wie Leipzig Salzburg kaputt macht, ist nicht schön anzuschauen. Salzburg wird komplett links liegen gelassen, Moritz.
Ich meine, ich kann Martins Verzweiflung auch irgendwie nachvollziehen, aber im Endeffekt war dieses ganze Konstrukt rund um Leipzig mit dem, sobald sie dann in der Bundesliga oben sind, wird Salzburg ein Farmteam davon. Das war ja von Anfang an klar und das ist von Anfang an noch so kommuniziert worden. Und natürlich ist es für einen Spieler eben wie Martin Hinteregger dann auch bitter, wenn der dann irgendwie jetzt da Chancen verbaut werden von diesem Konstrukt. Aber im Endeffekt hat Red Bull nie irgendwie etwas gemacht, was sie nicht von Anfang an so angekündigt haben. Und diese ganze Historie, die da dahinter steckt, kann ich auf der einen Seite natürlich nachvollziehen, aus eben der eigenen Frustration heraus, auf der anderen Seite ist es aber absolut keine Überraschung.
Ich weiß nicht, ob du jetzt Steffen Hofmann persönlich kennst.
Persönlich nicht.
Nee. Spätestens am 10. September wirst du ihn kennenlernen, wenn der Rapid-Kapitän mit den Hütteldorfern nach Graz kommt, um Punkte gut zu machen. Allein wie das klingt, das ist schon mal sensationell. Rapid-Verteidiger Christopher Thibon meinte zuletzt im Laola 1-Interview, Steffen Hofmann ist ein Kapitän, der Rapid lebt und jeden einzelnen Spieler vorzeigt, was es heißt, Rapid-Spieler zu sein. Bist du jetzt einer, der auf das Vereinswappen am Trikot zeigt, vor allem in der Kommunikation mit den jüngeren Spielern und ihnen signalisiert, hey, wenn du dieses Teil anhast, dann hat es diese Bedeutung? Oder legst du dein Kapitänsamt doch etwas neutraler an und legst auf diese vereinspatriotischen Aspekte weniger Wert?
Ich bin ja jetzt relativ neu hier, deswegen will ich jetzt noch nicht das mit dem Wappen und so. Das wird in den nächsten ein, zwei Jahren noch mehr kommen, aber.
Zwei Jahre.
Nur zwei Jahre, genau. Von daher ist es schon, mir ist auch ein Wunsch von mir, dann klar, mit den jungen Spielern, die Sturm ja wirklich hat, viele große Talente dabei sind, die noch ein bisschen zu unterstützen, als Kapitän noch ein bisschen an die Hand zu nehmen. Das ist in erster Linie meine Aufgabe, ja.
Aber du warst ja wirklich sehr lange Zeit bei Hannover, wo man dann mit dem Verein schon verwächst und wo man dann irgendwie wahrscheinlich ja irgendwie eine Identifikation entwickelt mit dem Club, bei dem man so lange spielt. Kannst du das schon nachvollziehen, dass das einen qualitativen Unterschied macht, auch fürs Publikum oder für die Mannschaft, wenn da so jemand ist, so wie der Hoffmann bei Rapid oder?
Ja, klar, kann ich verstehen, dass die Leute sich mit diesen Spielern identifizieren, gerade wenn sie so lange im Verein sind, sie stehen für den Verein und das mögen die Leute, dass man sieht, dass da Leute dahinter stecken, die nicht jedes Jahr oder alle zwei Jahre irgendwie den Verein wechseln, um irgendwo vielleicht mal einen Euro mehr zu bekommen und das finde ich gut, das finde ich einen guten Charakterzug, dass der Kapitän von Rapid so lange da ist und das Vereinswappen da so hochhält.
Wenn man nun die Kaderliste durchgeht bei Sturm und sie auch mit der vergangenen Saison vergleicht, an welchen Positionen, das ist speziell an euch zwei gerichtet, kann man sagen, dass sich Sturm nach jetziger Sicht der Dinge verbessert oder vielleicht sogar verschlechtert hat?
Verschlechtert momentan eher nicht. Das wäre komisch, das jetzt irgendwie anzuführen nach 5 Siegen in 6 Spielen. Der wesentliche Unterschied, verzeih mir bitte, ist nicht die Innenverteidigung. Das ist möglicherweise auch noch zu früh, das abzuschätzen, weil die Bedrängnis in diesem Bereich noch nicht besonders groß war. Also es gab diese große Aufgabe für die Defensive noch nicht wirklich. Und die Defensive ist stabil bei Foda immer. Das war letztes Jahr einigermaßen okay. Der große Unterschied ist die Zentrale im Mittelfeld mit Uros Matic und mit Cego. Also das ist ein Riesenunterschied im Vergleich zu Offenbacher und den anderen, die da im Vorjahr gespielt haben. das, was Matic an Lücken füllt und was der irgendwie an Wegen macht und was der an Plätzen besetzt in diesem zentralen Mittelfeld, ist gigantisch und das ist ein unglaublicher Spieler für die österreichische Bundesliga.
Zu den beiden kommen dann noch speziell Moritz, was würdest du sagen?
Ja, ich finde vor allem ganz spannend, dass Fode irgendwie auch von seinem System eigentlich komplett abgewichen ist, auch dieses extrem ballorientierte Spiel, wie er es in den letzten Jahren immer gefordert hat, ist jetzt da eigentlich nicht mehr so. Wir haben in den meisten Spielen jetzt immer weniger Ballbesitz als der Gegner gehabt. Und wir pressen auch ganz anders. Es ist dieses Loch zwischen Abwehr und Mittelfeld ist nicht mehr so eklatant, was natürlich auch, wie der Jürgen schon gesagt hat, mit den beiden Sechsern zu tun hat, die einfach ein wahnsinniges Laufpensum an den Tag legen, um diese Lücke zu schließen. Aber die ganze Mannschaft wirkt halt auch einfach viel homogener. Es wird anders Fußball gespielt. Das sind Kleinigkeiten, die sich da irgendwie geändert haben, aber die halt einen riesen Unterschied dann auf dem Platz ausmachen.
Jetzt hat man Salzburg, die Austria, Altach zu Gast gehabt, also eigentlich schon die stärkeren Vereine teilweise. Rapid kommt jetzt. Wie schätzt du die Spielstärke von Sturm ein?
Ja, ich glaube, jetzt nach 6 Spielen kann man schon sagen, dass viele schon funktioniert. Sicherlich gibt es immer wieder Phasen im Spiel, die hatten wir bisher in jedem Spiel, wo es auch ein bisschen gehapert hat, wo wir auch ein bisschen dann Glück gehabt haben, dass wir die brenzligen Situationen überstanden haben. Ich kenne die Mannschaft jetzt erst seit ungefähr 7 Wochen. Ich muss aber schon sagen, dass ich ja nicht überrascht bin, aber schon sehr angetan bin aufgrund der Qualität einiger oder der meisten Spieler, wirklich, muss ich wirklich so sagen. Gerade was ja auch angeführt worden ist, die beiden Jimmy und Uros im Mittelfeld sind wirklich zwei Arbeitsbienen und haben auch ein sehr, sehr gutes Auge für die Situation, was passieren kann, sehen immer die Lücken, die sich dann auftun zwischen Abwehr und Sturm, dass sie immer wieder ein gutes Positionsspiel haben und enorm ballsicher sind und unserem Spiel auch enorm gut tun, ja.
Es gibt einen wesentlichen Unterschied, der ist banal, aber der ist wichtig. Die Effizienz ist um 100% gestiegen. Deni Alla trifft das Tor bei einem von 2 Versuchen. Voriges Jahr hat es niemand getroffen. Das muss man dazu sagen, das ist einfach wichtig. Du brauchst Killer vorm Tor und die hatten wir nicht. Und Deni Alla dürfte einer sein.
Du hast in deiner Karriere einige Trainer erlebt. Bei Werder Bremen hast du bei einem Verein gespielt, der fast 15 Jahre an einen Trainer festgehalten hat, Thomas Schaaf. Der auch im Frühjahr dein Coach dann bei Hannover 96 war. Bei Hannover sind deine Trainer zudem Dieter Hecking, Andreas Bergmann, Mirko Slomka, Taifun Korkut und Michael Frontzek. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen vergessen.
Oh, ich glaube, das waren alle.
Ja. Mhm. Ein Interimstrainer war ganz am Anfang noch, der war nur eine Woche, den habe ich jetzt nicht extra aufgeschrieben. Welcher dieser Herren hat dich besonders geprägt?
Ja, da muss man eigentlich Thomas Schaaf sagen, weil Thomas Schaaf war derjenige, der mich hochgezogen hat in die Profimannschaft, von dem ich unheimlich viel gelernt habe. Es war natürlich damals auch zu den Zeiten bei Werder Bremen, war es auch eine Weltklasse-Mannschaft, muss man wirklich mal sagen, waren klasse Spieler dabei mit Valerina Ismail, mit Johan Miku, Diego, der später kam, Miroslav Klose, der mitgespielt hat. Also da konnte man alleine schon im Training sehr, sehr viel lernen und das hat Thomas dann auch immer ganz gut gemacht, hat mich da auch immer wieder ein bisschen beiseite genommen, hat mir ein paar Sachen erklärt und da muss ich ihm schon großen Dank sagen, dass er mir die Chance gegeben hat eigentlich.
Sturm schwimmt unter Coach Franka Foda derzeit auf einer Erfolgswelle und der stand ja letzte Saison einige Male unter einigen herber Kritik eigentlich, kann man sagen. Welchen Anteil meinst du, hat der Coach jetzt auf den derzeitigen Erfolgslauf von Sturm?
Ja, so wie ich es gehört habe, wurde in der Vorbereitung sehr hart gearbeitet. Ich glaube, da ist der Trainer auch bekannt für. Das habe ich zumindest auch schon im Vorfeld so gehört, dass er sehr intensiv trainieren lässt. Das kann ich jetzt nach 7 Wochen auch schon bestätigen. Da sind ein paar Trainingseinheiten dabei, wo man wirklich schon dann ans Limit gehen muss. Aber ich muss sagen, er macht das eigentlich sehr, sehr gut. Ist natürlich auch in seinen Ansprachen immer sehr klar, sehr fordernd. Will natürlich nicht, dass sich irgendwo ein bisschen so der Schlendrian reinsetzt. Und ja, also er holt aus den Spielern, die wir haben, holt er eigentlich auch das Maximum raus. Weiß ganz genau, dass wir sehr schnelle Spieler vorne haben, dass wir im Umschaltspiel immer brandgefährlich sind. Und dann natürlich mit der Effektivität vom Tor ist natürlich gerade auch, sind wir gerade gut dabei.
Jürgen, einer der großen Foda-Kritiker der ersten Stunde.
Ja, das ist momentan natürlich schwer, ihn zu kritisieren.
Ha,
ich bin mir nicht sicher, ob sein Anteil jetzt der allergrößte ist, weil ich glaube, dass ihm einige Dinge passiert sind durch den Kader, den er bekommen hat. Es sei ihm zugute gehalten, dass er wahrscheinlich einige dieser Spieler auch nur selbst ausgesucht hat, weil der Günther Kreisel da noch nicht da war und der Gerhard Goldbrich noch da war. Aber viele Dinge und die Qualität des Kaders ist so viel höher als letztes Jahr, dass ich mir nicht sicher bin, ob man jetzt den ganz großen Anteil dem Franco Foda zuschreiben kann. Es ist einfach ein Riesenunterschied in der fußballerischen Qualität. Und dass er ein schlechter Trainer ist, haben wir nie besprochen. Es ging ja auch eher um Soziales an der Kritik von Franco Foda und nicht nur um die fußballerische Kompetenz.
Ich glaube auch ganz wichtig ist an dem Kader jetzt auch, dass sich sehr viele Charakter unterscheiden von dieser Saison zur letzten Saison, dass einfach mehr Biss auch von den einzelnen Spielern da ist, dass es Franco Foda dann natürlich auch viel leichter macht. Aber ich kann mich auch noch an eine Zeit erinnern, dass also nach dem Konkurs, als man Franco Foda immer wieder gesagt hat, so, es war ein riesen Kaderumbruch und der Foda hat es dann doch irgendwie geschafft, dann in den ersten Runden wieder eine schlagkräftige Mannschaft zusammenzustellen, die halt als Truppe irgendwie funktioniert. Und ich glaube, dass das mit diesem Jahr auch mit dem Kader, abgesehen von der spielerischen Qualität, auch ein einfaches war, diesen Kader zusammenzustellen und auch wieder zu einer Mannschaft zu formen, weil halt auch einfach die Charaktere in der Mannschaft zusammenpassen und es da keine unter Anführungszeichen faulen Eier drinnen gegeben hat.
Moritz, du hast in deiner letzten Kolumne geschrieben, in der Bundesliga weiß mittlerweile beinahe jeder Trainer, welche Spielanlage gegen Sturm für gewöhnlich erfolgreich ist. Steht man gegen Fodas Mannen tief, verengt die Räume und attackiert im letzten Drittel konsequent, so vermag man Sturm mit einfachen Mitteln den Nerv zu ziehen. So geschehen beim 1:0 in Ried. Jetzt hat man gegen Mattersburg umgeschaltet, auch gegen die Austria und St. Pölten auf Ballbesitz verzichtet. Gegen Altach war es in der zweiten Hälfte eigentlich ein Wunder, dass man kein Gegentor bekommen hat. Aber du hast gemeint, Sturm ist eine Kontermannschaft und sollte reagieren statt agieren. Und in den raren Momenten, in denen man in der vergangenen Saison spielerisch zu überzeugen in der Lage war, hat man, wie auch in den meisten Spielen dieser Saison, weniger Zeit am Ball als der Gegner gehabt. Wie lang, glaubst du, kann dieses Erfolgskonzept dauern, bis diese Strategie wieder geknackt wurde?
Pep Guardiola hat jetzt auch in der Vorbereitung einen ganz schönen Satz gesagt, und zwar, er versucht Spielsysteme erst dann auf den Platz zu bringen, wenn er selber eine Lösung dafür gefunden hat, wie man dieses System wieder schlägt. Und ich glaube, das Foda-System, das er jetzt spielt, ist absolut auch nichts Weltbewegendes Neues. Aber Sturm macht es im Moment halt einfach ganz geschickt. Man weiß, man ist spielerisch einfach, vor allem jetzt da gegen Altach oder gegen Mattersburg zu großen Teilen auf der individuellen Seite, spielerisch absolut überlegen, und man versucht auch einfach irgendwie ein bisschen mit den Kräften Haus zu halten. Man attackiert jetzt nicht mehr wahnsinnig wild, vogelwild vorne drauf, sondern schenkt den Gegner sozusagen den Ball in Zonen, wo sie absolut nicht gefährlich wären, und stellt dann die Räume einfach geschickt zu und hat natürlich jetzt da auch wieder mit Spielern, wie es der Jürgen vorher schon gesagt hat, mit Alain einfach einen Spieler vorne, der halt einfach das Tor trifft, und das ist der ganz, ganz große Unterschied.
Aber wie ist es aus der Innensicht, aus der Spielersicht? Wie ist die Vorgabe? Lautet die Vorgabe ungefähr so, wie er das jetzt versucht hat zu erklären, oder liegen wir komplett falsch und es gibt drei, vier Varianten, die nur niemand sieht, weil wir uns nicht gut genug auskennen? Oder was ist die Vorgabe? Was ist die Grundausrichtung, die momentan kommuniziert wird, wenn ihr trainiert?
Eigentlich versuchen wir, einen guten Mix hinzukriegen. Es sind aus Ballsituationen oder wenn uns der Gegner nicht angreift, dass wir immer wieder auch Möglichkeiten suchen, mit Wechselbällen zu operieren, schon über Ballbesitz zu gehen. Aber wir wissen auch, dass es unsere Stärke oder eine unserer großen Stärken ist, dieses Umschaltspiel. Wenn wir den Gegner ein bisschen kommen lassen, dann genügend Platz in deren Hälfte haben, wo wir immer wieder Bälle dahinter platzieren können, wo unsere unheimlich schnellen Spieler, gerade auf den Außenpositionen oder mit Eddie vorne drin, dass die da immer wieder reinlaufen können und auch einen Konter gut abschließen können. Also ich glaube, es ist ein Mix gerade aus beiden. Es funktioniert zurzeit. Klar wünschen wir uns natürlich auch, dass wir ein bisschen mehr Ruhe gerade so in der zweiten Hälfte ein bisschen mehr Ruhe reinkriegen, ein bisschen mehr über den Ballbesitz kommen können, dass wir uns gerade so mit dem Ball eigentlich ein bisschen erholen können, aber da sieht man auch, dass wir noch ein bisschen was brauchen, ein bisschen noch zulegen müssen, aber wie gesagt, bisher, das wäre dann Meckern auf hohem Niveau, wenn man Erster ist.
Kurz nochmal nachgehakt bei diesem Thema. Die zweite Halbzeit gegen Altach war meiner Meinung nach, also ich habe alle Spiele gesehen bis auf eins, die schlechteste, die diese Saison gespielt wurde, aus meiner subjektiven Wahrnehmung. Die Halbzeit war wirklich schlecht. Was war der Grund für diesen Einbruch, nachdem man eigentlich eine wirklich gute erste Halbzeit gespielt hat, obwohl man zurückgelegen ist, quasi von Beginn an? Und meine zweite Anspielung wäre darauf gerichtet, trainiert ihr tatsächlich einen Plan B? Ist im Training irgendwas zu erkennen, dass man versucht, diese eine Geschichte ist momentan erfolgreich. Das war die Geschichte, wie Sturm letztes Mal Meister wurde. Das war ganz das Gleiche.
Du hast mein Skript gelesen.
Gibt's? Ja, du hast mir erzählt vorher, was du vorhast. Habt ihr einen zweiten Plan vor? Wird das trainiert für den Fall der Fälle? Weil irgendwann wird das nicht mehr reingehen gegen alle Mannschaften, was ihr jetzt macht.
Nein, wir sind ja auch nicht damit zufrieden, wie das jetzt zum Beispiel gegen Eintracht in der zweiten Halbzeit. Also es war jetzt nicht von uns so gewollt, dass wir uns hinten reindrängen lassen und dann nur noch auf Konter spielen. Sicherlich mit einer Führung, dass man vielleicht nicht mehr ganz vorne angreift, das war schon unser Plan, aber dass wir gar nicht mehr so richtig hinten rausgekommen sind, das hatten wir natürlich nicht vor. Also da muss man schon sagen, dass auch in der zweiten Halbzeit, nicht nur jetzt gegen Alter, sondern vorher in den Spielen auch, dass wir uns immer zu weit zurückziehen, dass wir im Passspiel dann halt auch ungenau sind und es gibt schon Sachen, die wir auch ein bisschen negativ anführen können, obwohl man ganz vorne steht. Und daran werden wir weiter arbeiten.
Moritz, Plan B?
Plan B ist sicher nötig, aber ich glaube, solange Plan A funktioniert, muss man jetzt nicht krampfhaft versuchen, auch ein Spiel einzuführen, was im Moment einfach vielleicht nicht erfolgreich ist. Und ich persönlich bin halt einfach ein wahnsinniger Fan von Konterspiel. Ich stehe auf Abwehrschlachten, genauso auch Borussia Dortmund ist ein Team, das berühmt ist für seine schnellen, abgeschlossenen Konter. Und das finde ich halt einfach genauso einen schönen Fußball wie dominanter Ballbesitzfußball, auch wenn Barcelona teilweise einschläfernd ist ohne Ende, wenn die 200 Mal den Ball hin und her schieben, bis einmal ein Schuss aufs Tor passiert. Aber Plan B ist im Moment, glaube ich, nicht notwendig und auch jetzt der Rapid wird der Mannschaft sein, die sicher mehr Ballbesitz haben möchte als Sturm. Also ich sehe die Chancen da eigentlich relativ groß, dass es auch eben gegen Rapid funktionieren wird.
Es gibt ja in der Euphorie der Stunde immer wieder mal Stimmen, die sagen, Sturm hätte in der derzeitigen Situation, vor allem im Mittelfeld, eine Art Luxusproblem für die österreichische Liga halt natürlich umgerechnet. Oder zumindest die Qual der Wahl. Jetzt kommt der Herr Biesinger zum Beispiel auch wieder zurück. Seht ihr das jetzt auch so oder ist es jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, wenn man das so sehen würde?
Was ist das Problem dabei?
Als Luxusproblem, ja, dass eben Spieler vielleicht weniger zum Einsatz kommen und unzufrieden werden.
Das ist das schöne Problem der erfolgreichen Mannschaften, dass es immer welche gibt, die nicht Teil der Mannschaft sind, wenn sie
aber
erfolgreich
ist. Aber das hast du letztens zum Beispiel beim Günter Kreisel kritisiert, was den Sandy Lovric anbelangt. Ja, also, dass der vielleicht etwas frustriert werden könnte, wenn er gar nicht
da ging es um die grundsätzliche Ausrichtung, die in Wirklichkeit, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, Sturm hat jahrelang versucht, irgendwie sich als Karriereplattform und Ausbildungsverein zu positionieren. Das heißt, man versucht, Spieler auszubilden, die man weiterverkaufen kann, Transfererlöse irgendwie relevant sind für einen kleinen Verein. Dem wurde offenbar momentan eine Absage erteilt, weil der Günter Kreisler letzte Woche oder letztes Monat gesagt hat, dass er Erfolg haben will und ihm das Alter der Spieler nicht in erster Linie wichtig ist. Und der Punkt, über den wir diskutiert haben, war, dass die jungen Leute, die bei Sturm in der zweiten, dritten Reihe stehen, momentan halt wenig Licht haben werden. Also wenn die Mannschaft so weiterspielt, wird es wenig Möglichkeit geben für Lovric, Skriwanek und Co. irgendwie Spielzeit zu bekommen. Das ist ganz klar. Also dass solche Leute dann auf der Strecke bleiben, wenn man diese Policy fährt. Okay, das ist Policy. Die Entscheidung ist gefallen.
Moritz, haben wir ein bisschen ein Überangebot im Mittelfeld zum Beispiel?
Die Saison ist lang. Wir haben jetzt erst wenige Runden gespielt. Also wir werden sicher noch auf die Breite des Kaders zurückgreifen müssen. Bei Piesinger bin ich so ein bisschen gespalten. Er hat halt eine wahnsinnig gute Herbstsaison gespielt, hat teilweise besser rausgehaut wie Iniesta. Aber im Endeffekt wird er das wahrscheinlich nicht wieder wiederholen können. Und Sandy Lovric, das hat auch Günter Kreisel gesagt. Natürlich, er wird von allen Seiten gefordert. Aber da möchte ich jetzt nicht irgendwie Franco Foda hochhalten oder sonst irgendwas. Aber anscheinend ist er halt einfach nicht so gut, wie von vielen Seiten gefordert wird. Der Günter Kreisler hat dann eben auch das Beispiel mit der U-Nationalmannschaft gebracht, wo er nicht wirklich viel gespielt hat unter seinem größten Förderer. Da stagniert es halt anscheinend irgendwie im Moment und auch noch einmal, um dieses Karriereplattform-Thema aufzugreifen. Das finde ich ist ein wahnsinnig wichtiger Schritt gewesen, sich von dieser Illusion zu befreien, dass ein Karrierespieler oder ein Spieler, mit dem man dann auch Geld verdienen kann, dass der irgendwie krampfhaft unter 22 Jahre alt sein muss oder sonst irgendwas. Ich denke jetzt auch Uroš Matić oder ein Stefan Hirländer, die, wenn die jetzt da eine Saison wirklich einschlagen wie nix, dann wird es auch für die Angebote geben und dann wird man auch mit solchen Spielern, die nicht diesem klassischen Karriereplattform-Schema entsprechend Geld lukrieren können.
Christian, wie wichtig ist ein breiter Kader, beziehungsweise wie schlecht kann das dann für die Mannschaftsstimmung sein, wenn viele nicht spielen können?
Ja, das ist ja immer der schmale Grat. Ne? Klar, jeder möchte natürlich spielen, jeder möchte seine Chance nutzen. Im Endeffekt können ja immer nur 11 auf dem Platz stehen, beziehungsweise dann die Kaderspieler, die das Ganze dann auffüllen. Aber jeder hat natürlich Woche für Woche die Chance, sich aufzudrängen. Klar ist es dann immer ein bisschen schwieriger für jemand, der hinten dran ist, wenn es natürlich läuft. Ne? Wenn du jetzt 5 Spiele gewonnen hast, dann ist es halt ein bisschen schwieriger. Aber gerade die Spieler, die genannt wurden, sind ja wirklich noch unheimlich jung. Ob es jetzt ein Sané ist, ob es ein Romano ist, die haben die ganze Zeit noch vor sich. Mir wurde das früher auch immer gesagt, du hast Zeit. Aber man möchte natürlich als junger Spieler, möchte man so schnell wie möglich eigentlich rankommen. Aber jetzt mit ein bisschen Abstand kann man auch sagen, das muss nicht alles sofort sein. Ein guter Aufbau, auch mal vielleicht im Training was abschauen von den Spielern, die schon ein bisschen was mitgemacht haben, ist ein ganz normaler Lernprozess, der auch dazugehört. Von daher, die werden alle ihre Möglichkeiten bekommen. Zurzeit sind wir sicherlich auch, ja, sind wir sehr, sehr glücklich, dass wir sehr, sehr wenig Verletzte haben. Und aber das wird sich in der Saison auch mal ändern, ja.
Wir haben das Thema schon kurz angesprochen, zu Uroš Matić fiel vor seiner Verpflichtung kaum jemanden in Graz etwas ein, außer die Verbindung zu seinem Bruder. Das Projekt James Jago schien bei Sturm eigentlich schon gescheitert. Nun sind die beiden die unumstrittene Doppelsechs und auch noch viel mehr natürlich. Wie klappt dein Zusammenspiel mit den beiden? Du hast ja schon kurz angesprochen, was du sehr schätzt an ihnen. Aber generell, was schätzt du an deinen Defensivkollegen?
Ja, sie sind das Bindeglied. Gerade für uns als Innenverteidiger sind es immer die Spieler, die auch vor uns dann die Passwege zumachen, die unheimlich viel Laufarbeit machen, die eigentlich so das Herzstück in der ganzen Mannschaft sind, weil sie im Zentrum sind. Sie sind die Bindung zwischen Defensive und Offensive. Und ja, wie gesagt, ich kenne sie jetzt noch nicht allzu lange, aber das, was ich von den beiden bisher gesehen habe oder auch, wenn ich mit ihnen spreche, Uroš ist jetzt auf Englisch dann anzusprechen, Jimmy eigentlich auch, beide können ein bisschen Deutsch, aber mit der englischen Sprache ist es ja auch kein Problem. Von daher klappt das auch in der Verbindung, wenn mal irgendwie eine Phase ist, wo es dann halt nicht so gut läuft, dann kann man sich die beiden auch nochmal zusammenholen, weil da gerade in dem Zentrum passiert natürlich unheimlich viel für Spiel.
Ein User, und zwar der Philipp, hat gefragt, welchen Eindruck du bisher von Dario Marešić hast. Und da gleich die direkte Frage: Wie ist dein Eindruck generell von den Youngsters bei Sturm, Lukas Skrivanek zum Beispiel oder Romane Schmidt?
Ja, mit Dario habe ich mein erstes Testspiel an der Seite gemacht und da musste ich auch schon sagen, also für einen Spieler in seinen jungen Jahren, was er da schon darstellt, ist schon sehr, sehr gut von der Ausstrahlung, die er hat, vom Passspiel, was er hat, ist sehr konzentriert, über 90 Minuten hinweg, das ist auch immer ganz, ganz wichtig. Von daher bin ich mir auch sicher, dass der Junge seinen Weg gehen wird. Bei den anderen beiden ist es jetzt, die sind ja Romano ist noch ein Tick jünger, auch ein Riesentalent, wo ich auch schon in Deutschland auf ihn angesprochen wurde jetzt, wo man merkt, dass er auch im Fokus steht, aber ist halt noch ein Spieler, der erst noch herangeführt werden muss, wo der Sprung in den Männerbereich noch ein bisschen dauern wird. Das ist eine Umstellung für einen Jugendspieler, aber die technischen Voraussetzungen, die er hat, sind auf jeden Fall da.
Unser letzter Studiogast, Sportdirektor Günther Kreisel, meinte, Christian Schulz kann das Masterpiece in diesem Konstrukt sein. Er hat von den charakterlichen Vorzügen, aber auch von den sensationellen Fitnesswerten gesprochen. Du hast in Werder-Zeiten zuerst mit Naldo in der Innenverteidigung gespielt, wurdest dann als Mittelfeldspieler geführt. Bist du jetzt einer, der gerne mal nach vorne ausbricht? Und wenn ja, jetzt spielen wir mal 1, 2 oder 3. Sind die Ausflüge erstens intuitiv oder quasi zocken auf den Ballgewinn? Zweitens vom Trainer angeordnet? Oder 3, manchmal einfach dringend nötig? Wie würdest du deine Spielanlage beurteilen?
Also ich habe lange Zeit linker Verteidiger gespielt. Also in Bremen war das eigentlich so meine Hauptposition, wo ich über 5 Jahre, glaube ich, links hinten gespielt hat. Jetzt mit den Jahren bin ich dann doch zunehmend immer in der Innenverteidigung aufgetaucht und fühle mich da jetzt eigentlich auch wohl. Also meine Spielweise ist eigentlich doch eher defensiv. Also dafür bin ich auch Innenverteidiger. Das ist mein Job, das eigene Tor zu verteidigen. Und Ausflüge à la Lucio, der einfach bis vorne durchläuft, das ist im heutigen Fußball eigentlich relativ selten und auch eigentlich nicht mehr so angebracht. Bei den Standardsituationen sicherlich mit einer gewissen Kopfballstärke, dass man da mit nach vorne geht und da den Torabschluss sucht, das ist ganz klar. Aber an sich sehe ich meine Aufgabe eher im Defensivverbund.
Gibt es eigentlich eine Rollenverteilung im Innenverteidigungsduo? Also so, der Frank hat es nämlich gefragt, der hat uns das mitgegeben mit schönen Grüßen an alle. Den ersten Ballexperten oder so den Absicherer von Dienst oder wird streng nach Seite und Zuteilung vorgegangen?
Nein, wir hinten als Viererabwehrkette haben unsere Aufgaben. Da gibt es jetzt nicht derjenige, der sich ein bisschen weiter absetzt nach hinten oder nach vorne. Das kommt aus der Situation heraus. Spendi ist ja auch schon ein Spieler, der schon ein bisschen was erlebt hat, trotz seines jungen Alters noch, wo die Kommunikation auch sehr, sehr gut klappt. Und ist auch ein sehr, sehr intelligenter Fußballer, kann Situationen auch gut einschätzen. Und von daher passt das bisher ganz gut.
Seht ihr jetzt so generell, wie Sturm jetzt steht, eher hoch oder doch eher tief oder doch eher kompakt? Wie kann man das zusammenfassen?
Also ich glaube, man versucht nicht mehr ganz so kopflos irgendwie zu pressen, wie vielleicht noch letzte Saison. Es hängt aber eben auch ganz stark mit dieser Doppelsechs, mit dieser Spielintelligenten davor zu tun. Ein großer Unterschied finde ich auch, also noch mal ganz kurz, um da zurückzugreifen auf das Missing Piece sozusagen, den Günter Kreisel angesprochen hat. Ich habe ein bisschen mit den Statistikwerten verglichen mit Schulz und Spendelhof und auch Aflonitis von letzter Saison. Da sind Spendelhofer und Aflonitis teilweise sogar mit weitaus besseren Werten als du, Christian. Aber, und das ist eben der entscheidende Punkt, du bist, glaube ich, als Kapitän und auch als dieser Charakterperson, die dich mit diesen Vorschusslorbeeren, mit der dich Günter Kreisel immer wieder beschrieben hat, so wahnsinnig wichtig für diese Mannschaft. Und da ist es dann vielleicht gar nicht so wichtig, ob man jetzt da wahnsinnig anders spielt. Es muss halt einfach diese Harmonie in der Mannschaft da sein. Es muss eine Truppe sein, die muss jeder für jeden laufen und dann muss das halt einfach funktionieren. Und da ist es vielleicht gar nicht so wichtig, ob ich jetzt da 5 Meter weiter vorne presse oder nicht, ob ich jetzt da wahnsinnig kompakt stehe, wie viel Abstand zwischen den defensiven Mittelfeldspielern und den Innenverteidigern ist oder wie ich den Spielaufbau mache. Wenn du als Truppe funktionierst, dann spielst du einfach ganz anders Fußball.
Ja, das muss ich auch sagen. Also man merkt schon von Anfang an, seitdem ich da bin, ist ein unheimlich guter Teamgeist in der Truppe. Also wirklich eine tolle Atmosphäre in der Kabine. Das merkt man dann auf dem Spiel und macht es natürlich für jeden auch ein bisschen einfacher, klar.
Ja, das ist auch das, was wir im Vorfeld diskutiert haben. Es ist natürlich der andere Spirit, mindestens 50% Anteil. Aber ich würde es nicht so einfach sehen, dass es nur daran liegt. Es sind schon die einzelnen Protagonisten, und ob jetzt einer das Masterpiece ist oder nicht, die einzelnen Protagonisten haben mehr Qualität als die vom letzten Jahr, ohne dass man den Avronitis schlecht reden will. Aber die Harmonie der Innenverteidigung ist natürlich besser, aber die Qualität der einzelnen Protagonisten insgesamt ist besser geworden in diesem Kader. Das ist einfach der größte und wichtigste Faktor in diesem ganzen Puzzle.
Die gut funktionierende Außenverteidigung darf man jetzt nicht ganz außer Acht lassen, weil wir es noch nicht angesprochen haben.
Trotz allem noch immer der Schwachpunkt der Mannschaft, weil die Backups nicht in der Form vorhanden sind.
Die Backups sind nicht vorhanden, aber ich glaube, die Verstärkung mit Fabian Koch ist schon sehr gelungen. Siehst du es jetzt eher problematisch, dass die Umschaltszenarien, die wir aktuell spielen, zumeist von Uros Matic ausgehen, beziehungsweise eher die Umschaltzentrale schlecht in ist, was ihn jetzt irgendwie potenziell, wie gegen Alltag gesehen, zum ersten Ziel von Störattacken gegnerische Spieler im Defensivbund macht? Oder anders gefragt, wer wäre im aktuellen Lineup der nächste Spieler, auf den die Ballverteilung ausweichen würde, wenn Matic konsequent aus dem Spiel genommen würde?
Ja, haben wir ja noch einen zweiten Spieler auf der 6. Dann würde Jimmy in den Vordergrund dann kommen. Klar, jetzt haben sie es probiert, Alter hat es probiert, Urs da ein bisschen aus dem Spiel rauszunehmen. Urs hat es dann clever gemacht, hat sich dann auch ein bisschen geopfert, hat sich immer wieder auf die Seiten rausschieben lassen, dass in der Mitte wieder Raum auf wird für Jimmy, für einen Danny. Und die haben das dann auch gut genutzt. Und sicherlich wissen wir, dass wir mit Urs einen guten Fußballer in unseren Reihen haben, der unheimlich wichtig ist für unser Umschaltspiel. Und ich glaube auch, dass du Spieler mit solcher Qualität eigentlich nicht komplett über 90 Minuten aus dem Spiel nehmen kannst, auch wenn du einen Spieler direkt auf ihn ansetzt. Der wird immer seine Momente haben, wo er unheimlich wichtig für die Mannschaft ist.
Wie schätzt du das jetzt gegen Rapid ein? Das nächste Spiel, was ansteht, wie wird Rapid agieren? Was wird Rapid versuchen, um dieses funktionierende Konzept jetzt von Sturm zu durchbrechen?
Zunächst einmal ist es cool, dass dieses Spiel gegen Rapid auf diesem Niveau wieder stattfindet und es nicht irgendwie so ist, dass Rapid kommt und wir hoffen, vielleicht X zu schaffen, sondern dass es wirklich ein Spitzenspiel ist. Und das ist das, was der österreichische Fußball noch übrig hat an großen Duellen, ist halt Sturm gegen Rapid, weil der Rest ist momentan nicht so existent, das vorweg. Und ja, es wird interessant, weil Rapid ist natürlich bärenstark diese Saison. Die haben einen Kader, der ist nochmal weit insgesamt über den von Sturm aus meiner Perspektive. Das ist auch eine finanzielle Frage. Rapid wird, glaube ich, nicht viel anders machen, als sie in den letzten Spielen gemacht haben. Es ist die Frage, was Sturm dem entgegensetzen kann.
Moritz, was wird Rapid machen?
Ja, ich glaube auch, dass Rapid im Endeffekt genauso spielen wird wie in den letzten Wochen auch im Europacup, weil damit sind sie sehr erfolgreich gefahren. Und ich hoffe aber auch, dass Sturm genauso spielt wie in den letzten Wochen, weil ich glaube, dass man damit Rapid schlagen kann, wenn man Rapid ein wenig kommen lässt, sie vom Tor versucht wegzuhalten, ohne da jetzt da kopflos zu agieren. Wichtig wird halt auch sein, dass man die Flügel in den Griff bekommt, vor allem halt Luis Schaupe, der hat eine bestechende Form, und dass man versucht auch im Zentrum auf Chiliton aufzupassen, der wirklich ein sehr, sehr guter Stürmer ist, der auch die Bälle vorne festmachen kann und dann der Mannschaft halt ermöglicht, dass sie nachrücken. Aber es ist halt immer so, oftmals hat man schon so ein gutes Gefühl vor am Spiel und dann wird man stumpf und herbe enttäuscht. Das hat man irgendwie so in der letzten Zeit bitter erfahren und lernen müssen. Aber ich glaube, dass man dieses Jahr irgendwie doch wirklich eine Chance hat. Vor allem halt, weil man im Moment eine Spielanlage spielt, die Rapid sicher wehtun kann.
Ich möchte es nach wie vor erleben, dass die grünen Fans gegenüber einmal nicht jubeln, wenn ich im Stadion bin. Jetzt noch eine Frage, die der Frank gestellt hat. Es gibt ja immer wieder Spielertypen, mit denen man weniger gut zurechtkommt, gegen andere besser. Wer war jetzt im Rückblick dein schwerster Gegenspieler in der deutschen Liga generell oder gegen welche Art Spielertyp spielt es sich wie?
Ja, ich muss sagen, es ist immer ein bisschen einfacher, gegen Spieler zu spielen, die relativ groß sind, die eigentlich mehr auf die Ballsicherung aus sind, weil man da eigentlich mit geschicktem Stellungsspiel eigentlich immer wieder vor den Mann kommen kann. Wenn es dann so einen Spielertyp gibt, der immer auch wieder ausbricht, der auf die Flügel geht, der sich fallen lässt, der wieder tief geht, die sind dann unheimlich schwer zu packen und da muss man 90 Minuten sehr hoch konzentriert sein und das ist dann deutlich schwieriger.
Mit Oberlin ist das ganz gut gelungen.
Ja,
also es ist jetzt nicht deutsche Liga, aber jetzt
nur. Ja, ich habe im Vorfeld natürlich auch einiges über den Spieler dann gehört, dass er ein sehr, sehr gefährlicher Stürmer ist, der weiß, wo das Tor steht. Aber für mich ist das jetzt, also ich nehme die Spieler so wie sie kommen. Aussuchen kann man sich sowieso nicht. Ich weiß jetzt, dass auch Rapid, das Spiel wird, so wie ich es vorhin erfahren habe, ist schon komplett jetzt ausverkauft. Auch die Spieler, die jetzt genannt worden sind mit den Stürmern, die unheimlich gut sind. Jetzt da werden wir uns dann die Woche noch mit beschäftigen, aber unterm Strich heißt dann eigentlich nur, den Stürmer dann zu bekämpfen und dann auch so gut wie möglich ihn dann aus dem Spiel zu nehmen.
Es ist natürlich immer schwer, Prognosen abzugehen. Wir scheitern ja ständig mit Prognosen. Jetzt ist es aber so, dass das Rapid Salzburg und die Austria hoffentlich sehr lange im internationalen Bewerb bleiben. Und man weiß auch, dass diese Doppelbelastung nie ganz ohne Krafteinbußen vonstatten geht. Was müsste passieren, dass Sturm in den Herbst hinein und über den Herbst hinaus weiter erfolgreich bleibt?
Ach, eigentlich müssen wir genauso weitermachen, wie wir es bisher gemacht haben. Also natürlich, mit den Ergebnissen, die wir jetzt haben, steigt natürlich auch das Selbstvertrauen in der Mannschaft. Wenn wir den Spirit, den wir jetzt haben, auch so beibehalten, dann bin ich eigentlich ganz guter Dinge, dass es auch weiterhin erfolgreich sein. Garantien gibt es nie, das muss man auch mal sagen. Es wird auch eine Phase geben, wo es halt nicht laufen wird. Das wissen wir auch, dafür ist das Jahr einfach zu lang. Aber dann ist es auch wichtig, dass wir uns als Mannschaft relativ schnell wieder fangen und dann da rauskommen. Und so wie ich die Mannschaft jetzt kennengelernt habe, wird das eigentlich auch kein großes Problem sein.
Auf den Punkt wollte ich gerade hinweisen. Der Knackpunkt für diese ganze Saison wird, ob Sturm den ersten Einbruch übersteht oder nicht. Das ist vor allem dann die notwendige Weiterentwicklung des Trainers, von der er immer spricht, dass er vor allem diesen Einbruch übersteht durch seinen Habitus und durch sein Gehabe und durch sein Verhalten. Also ich glaube, dass Franco Foda, danke für jetzt, ist leicht, nette Interviews zu geben und streichelweich zu sein. Aber wenn es das erste Mal nicht läuft und das ist seine große Schwäche, dann muss er auch drüber kommen und dann muss er mit der Mannschaft drüber kommen. Das wird der Knackpunkt, ob Sturm Top 3 wird heuer oder nicht.
Ich glaube, da hat man auch ein bisschen Glück gehabt mit dem, unter Anführungszeichen, Zeitpunkt, also den Zeitpunkten der Siegen, weil man hat irgendwie schon, man hat diese Saison einen großen Gegner geschlagen, man hat einen Gegner geschlagen, der extrem, also bekannt dafür ist, dass man halt einfach extrem schwer gegen ihn spielt, so wie Mattersburg, und man hat ein Spitzenduell mit Altach auch schon gehabt, wo man Erster gegen Zweiter gespielt hat, wo man ihr Sturm eigentlich immer nachsagt, dass das so ein bisschen das Problem ist, dass man einfach gegen die Großen nicht gewinnen kann, auch wenn sie jetzt vielleicht nicht der große Name ist, aber im Moment halt ganz vorne drinnen stehen. Und auch wenn dann dieser Einbruch kommt, man kann auf diese Siege schon zurückblicken und daraus dann wieder Kraft gewinnen, weil man weiß, man hat eigentlich die schweren Siege in dieser Saison schon in den ersten 6 Runden erledigt, warum nicht noch einmal?
Und ein positives Indiz wollte ich vorne anmerken, das habe ich vergessen, das habe ich auch mit dem Günter Kreisel nach dem Alltagsspiel kurz besprochen. Es war das erste Mal, seit ich mich erinnern kann, dass Sturm nach einem Rückstand sofort wieder zurückgekommen ist. Also das ist seit Jahren Gedenken in meinen Stadionbesuchen nie passiert oder ganz selten passiert, dass Sturm ein Comeback geschafft hat. Und zwar so souverän, weil es war, wenn man 5 Minuten zu spät gekommen wäre, hätte man nicht gewusst, welche Mannschaft führt.
Ich glaube, das letzte Mal war nämlich auch gegen Altach damals.
Keine Ahnung, ich konnte mich nicht mehr erinnern.
Ja. Auch dank Christian Schulz.
Ja, es gehört ja zum Fußball dazu, dass man nicht immer 1-0 vorne liegt. Ne? Dass mal der Gegner dann durch eine blöde Situation dann mal 1-0 vorne liegt, dann ist das halt so. Ne? Da muss man sich kurz schütteln und dann versucht man sein Spiel da eigentlich wieder durchzubringen. Und da muss man schon sagen, dass die Mannschaft das wirklich auch sehr, sehr gut gemacht hat.
Ja, aber es spricht für die Verfasstheit einer Mannschaft, ob man sich eben schüttelt und weitermacht oder ob man dann irgendwie 15 Minuten, 20 Minuten braucht, um sich zu erfangen. Das macht dann schon den Spirit aus.
Außerdem haben wir, glaube ich, heuer schon jetzt mehr Punkte gegen die großen Vereine als, glaube ich, die ganze letzte Saison zusammen. Wir hoffen, dass es so weitergeht. Am Ende dieser Sendung habe ich mir wieder mal was einfallen lassen. Und es geht ja immer ums Vollenden, auch beim Fußballspielen. Und ich werde euch jetzt ein kleines Spielchen spielen. Mhm. Ich werde jetzt abwechselnd einen Satz einleiten und ich würde euch bitten, diesen Satz etwas ausführlicher zu vollenden. Also
ausführlicher.
Also nicht jetzt eine Klasse, aber so einfach ein kurzer Gedankenzug dazu. Okay. Christian, ich fange mit dir gleich an. Am meisten bewundert habe ich meinen Mitspieler.
Johann Miku. Weil er einfach von der Persönlichkeit her, was er auf dem Platz ausgestrahlt hat, wie er vorangegangen ist, wie er mit seiner Klasse auch, mit seiner Ballbehandlung, das ganze Spiel, das Werder-Spiel damals geprägt hat, in der berühmten Raute dann auch auf der Zehnerposition, das war schon klasse und er ist mir am meisten ans Herz gewachsen.
Moritz, Sturmnetz ist anders als Sturm 12, weil...
ganz andere Leute dabei mitwirken. Wir versuchen, ähnlich wie Sturm 12, auch einen anderen Blickpunkt auf Sturm zu bieten, als es die großen Lokalzeitungen geben. Worin wir uns gleichen, ist sicher, dass wir alle Sturm lieben, mit tiefster Seele und vollem Herzen. Aber wie gesagt, der große Unterschied sind halt einfach die Protagonisten.
Ich befürchte, dass Sturm zurückfallen könnte, weil...
Du legst mir das Böse in den Mund. Das ist nicht nett. Ich befürchte, dass Sturm dann zurückfallen könnte, ich darf das verkonjunktivieren, wenn sich zu viele wichtige Protagonisten verletzen, und wenn der Trainer die Nerven schmeißt.
Was mir wirklich leid getan hat, war, dass ich beim Spiel gegen...
Oh. Das ist eine schwere Frage. Also ich kann mich zwar jetzt nicht dran erinnern, aber sollte ich mal irgendwann einen Gegenspieler so böse getroffen haben, dass er lange ausgefallen ist, dann tut's mir natürlich leid. Okay. Aber kann ich mich jetzt nicht so dran erinnern, dass das mal der Fall war.
Du als Drehbuch-affiner Mensch, wenn ich ein Drehbuch zu einem Film über Sturm Graz schreiben würde, würde die Rolle von Christian Jauch gespielt werden von?
Das ist eine sehr schwere Frage. Puh, aus dem Stegreif vielleicht von ich sag Gérard Depardieu.
Okay.
Wir haben das halt am Nachmittag schon durchgespielt, der kam nicht vor. Wir hatten sogar Peter Alexander, aber Gérard Depardieu.
Wir hatten es durchgespielt, aber das kommt jetzt trotzdem auf dich jetzt auch zurück, und zwar mit einer Person, die wir nicht durchgespielt haben. Wenn ich ein Drehbuch zu einem Film über Sturm Graz schreiben würde, würde die Rolle von Hans Rinner gespielt werden von...
Naja, der Frank hat Bill Ramsey gesagt, aber das passt nicht so ganz. Der Hans Rinner ist eher so jemand wie Tony Soprano oder so. Also der Schauspieler, der den Tony Soprano gespielt hat, ich habe jetzt vergessen, wie der heißt. oder wie der hieß.
Okay, ja. Leider schon verstorben. Wenn ich Franco Foda in einem Wort beschreiben müsste, dann wäre das?
Ein harter, konsequenter, aber auch ein sehr ehrlicher Trainer.
Okay, mehr ist ein Wort, aber es
ja, wollte ich gerade sagen. Du hast recht, das ist super ein paar mehr, aber das trifft es eigentlich ganz gut.
Logend, hart, konsequent und ehrlich.
Das macht Spaß. Heute wäre Sturm Graz eine Fernsehserie, dann wäre es?
Auf jeden Fall eine Fernsehserie mit Höhen und Tiefen. Vielleicht auch mit viel Slapstick, aber im Endeffekt immer mit für ein Happy End gut, vielleicht eine Serie wie Die Simpsons.
Die Simpsons, okay. Jürgen, wenn die Kurve sinkt, wer nicht hüpft, ist ein Wiener, dann?
Dann läuft's hoffentlich gut gegen Rapid.
Okay, ich mache jetzt noch zwei Runden, weil es wirklich witzig ist. Wirklich niemals spielen würde ich für?
Irgendeinen chinesischen Verein. Da habe ich keine Lust, das ist mir zu weit weg.
Okay. Wenn ich Christian Schulz mit einem Hollywood-Star besetzen würde, dann wäre das?
Ach, immer diese Filmfragen. Ich weiß nicht, wenn ich Christian Schulz in einem Film besetzen würde, müsste, dann würde ich es wahrscheinlich mit Christian Schulz machen, weil ich glaube, dass er auch ein guter Schauspieler sein könnte. Weil redegewandt ist er auf jeden Fall. Also warum nicht?
Das kann ihm sagen, Gérard Depardieu.
Also meinst du, ich kann noch 2 Jahre Fußball spielen und dann versuche ich mal, ob ich irgendwo im Film unterkomme.
Also auch für Österreich reicht's dafür.
Okay. Beim nächsten Sturmheimspiel werde ich seit langem wieder mal in der Nordkurve sein, weil?
Weil es cool ist dort.
Okay, kommst du wirklich? Mhm. Okay, gut, ich werde darauf festnageln. Letzte Runde. Egal was passiert, Rapid Wien werden wir schlagen, weil?
Weil wir, glaube ich, den besseren Team-Spirit in der Mannschaft haben.
Wenn Christian Schulz mein Partner in der Verteidigung wäre, dann?
Wäre ich sehr beruhigt.
Jürgen, die letzte Frage für dich. Wenn ich als Stürmer gegen Christian Schulz spielen müsste, dann wäre ich gerne folgender Stürmertyp.
Das ist mir egal, welcher Stürmertyp ich wäre. Ich würde versuchen, immer Gurke zu schieben.
Ja. Du, das merke ich immer bei den jungen Spielern. Das ist immer so ein Ziel von denen, dass sie mir mal eine Gurke durchschieben.
Ja, also das ist schon, man kann sonst nichts erreichen, muss man diesen kurzen Moment des Ruhms irgendwie versuchen zu erreichen.
Ja. Zum Ende einen herzlichen Dank an die Aufnahmeleitung, Redaktion und Technik im Personalunion und zwar den unumstrittenen Kapitän von Black FM, den äußerst kopfballstarken Martin Meyer, der ebenfalls wie unser heutiger Studiogast ohne Einsatzminuten zum Kapitän ernannt wurde. Danke an meine Gesprächspartner, danke an alle, die zugehört haben. Wir möchten euch weiters noch ganz herzlich einladen. Lasst uns eure Meinung zu den angesprochenen Themen wissen. Postet eure Kommentare auf blackfm.at, auf unserer Facebook-Seite, erzählt allen, dass es uns gibt und macht auch Themenvorschläge, was wir in nächster Zeit diskutieren können. Wir wünschen euch je nachdem einen guten Morgen, einen schönen Tag, einen geruhsamen Abend. Auf alle Fälle bis bald bei Black FM.
Black FM.